Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Das Tagesgespräch.
Moritz Leuenberger, wir haben es gehört, gestern in Bali, heute in Bern, da 24 Stunden der Armee, sind Sie auf der Bein, jemand anderer will mir ins Bett schicken und Sie sind da im Radiostudio, wie geht's Ihnen eigentlich?
Ja, das ist kein Problem, man kann heutzutage in den Flugzeug schlafen und das habe ich auch gemacht, also keine Bange, ich bin voll da.
Ihnen geht's gut?
Danke, danke.
Und geht's Ihnen auch gut, weil die Ergebnisse in Bali so rausgekommen sind, wie Sie wollen? Man hat Sie gehört, sagen Sie, Sie sind sehr positiv überrascht vom Ganzen.
Ja, ich empfinde den Ausgang als etwas Positives und auch die Art und Weise, wie es zu diesem Ausgang gekommen ist. Ich habe es gerade vorher im Trailer gehört, zum Beispiel, konkrete Ziele sucht man allerdings vergeblich und zu den optimistischen Interpretatoren gehört eben ich. Ich bin mit dem nicht so einverstanden. Also die konkreten Ziele, das ist etwas, wo während diesen Verhandlungen noch als zusätzlicher Wunsch gekommen ist, auch von uns, das wäre natürlich super, aber das ist gar nicht in den ursprünglichen Vorstellungen gewesen, oder? So eine riesen Verhandlung bekommt ja dann auch eine gewisse Eigendynamik. Das, was wir haben wollen, war, dass erstens so eine Roadmap beschlossen wird, also eine konkrete Vorgehensweise, und zweitens, dass alle Länder mitmachen. Und diese beiden Ziele sind erreicht worden. Und dann hat man der Während eigentlich plötzlich noch mehr wollen, nämlich konkrete Ziele. Und die sind auch nicht einfach nur rausgefallen, sondern es hat dann nach langem Ringen einen Kompromiss gegeben, dass sie nicht als Zahlen genannt werden, sondern als Referenz zu dem IPCC-Bericht, also zu dieser wissenschaftlichen Studie. Das heisst also, man orientiert sich an dem Bericht und insofern tut man eben doch konkrete Zahlen anerkennen. Und auch diesbezüglich ist das ein Fortschritt und eigentlich mehr, als man hätte erwarten können. Und darum ist der Ausdruck Optimist auch nicht unberechtigt. Optimist heisst ja einer, der einfach immer nur ans Positive glaubt. Gemessen an dem, was wir haben wollen, haben wir eigentlich, ist jetzt da ein bisschen mehr rausgekommen.
Aber das mehr, das ist die Roadmap, wo drin steht, wie man will verhandeln.
Ja, wissen Sie, aber das ist ganz viel. Das ist ganz viel. Sie müssen sich das mal vorstellen. Da sind sämtliche Länder von der ganzen Welt. Und da kann man nicht einfach abstimmen und sagen, so, jetzt machen wir eine Abstimmung und dann haben wir es. Sondern da gilt das sogenannte Konsensprinzip. Es müssen alle einverstanden sein. Und das soll ja auch so sein. Kein Land wäre in der UNO, wenn es einfach von anderen überstimmt wird. Die Schweiz wäre nie in die UNO gegangen, wenn man gesagt hat, ja, es gibt dann auch eine Mehrheitsabstimmung. Das heisst, jedes Land muss einverstanden sein. Und darum muss man jetzt nicht sagen, es ist nur eine Roadmap. Also immerhin. Es haben sich alle Länder von der Welt darauf einigen.
Und die Chance, dass dann dort am Schluss von dem Verhandlungsprozess, wo in 2009 an einer Konferenz in Kopenhagen soll zum Abschluss kommen, damit man nachher noch Zeit hat, um das zu ratifizieren in den einzelnen Ländern, die Chance, dass dort ein konkretes Abkommen mit Zahlen rauskommt, wie schätzen Sie, schafft man das?
Ja, das ist jetzt eben nun ein langer Prozess und da muss man darauf hinarbeiten und wir werden sehr viel zu tun haben, wenn ich sage wir, sämtliche Länder, auch die Schweiz, also das wird heissen, es gibt viele, viele Zwischenetappen mit Zwischenverhandlungen und das wäre jetzt optimistisch, wenn ich jetzt einfach würde sagen, ja, das schaffen wir, das kann ich so nicht sagen, aber wir wollen das erreichen und von daher ist es auch nötig, dass der öffentliche Druck, die öffentliche Diskussion über die Notwendigkeit von einer globalen Klimapolitik da bleibt. Und wenn man das aufrechterhalten, sollte es möglich sein, dass man sich einigen kann auf Ziel. Aber ich kann das nicht garantieren, niemals.
Jetzt haben wir das Beispiel vom Kyoto-Protokoll, wo die Amerikaner mal gesagt haben, wir machen mit. Und später ist dann plötzlich gekommen, man will jetzt doch nicht. Man hat jetzt gestern, respektive heute Morgen, schon bereits erste Vorbehalte zum Weissen Haus gehört, zu dieser Roadmap. So gesagt, man sagt auch nicht unbedingt, wie sicher ist denn das, dass die Länder alle dabei bleiben, die jetzt im Moment einmal Ja gesagt haben?
Also ich bin ja einer, der in den letzten Jahren die USA sehr kritisiert hat, dass sie das Kyoto-Protokoll nicht unterschrieben hat. Aber nach dieser Verhandlung muss ich jetzt sagen, auch das, was heute Morgen die USA gesagt haben, da kann ich sie unterstützen. Sie haben nämlich gesagt, es länge nicht, wie gewisse Entwicklungsländer sich wollen verpflichten. Und da haben sie recht. Also für einmal muss man jetzt sagen, die USA haben sich sehr bewegt während dieser Verhandlungen. Sehr bewegt. Die sind Schritt für Schritt, haben sie im Sinn von einer Konsenssuche, sind sie von ihrer Position abgekommen. Und ganz dramatisch ist ja dann das noch am Schluss gewesen. Also so etwas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Und die eigentlichen Betonköpfe, das ist also dann eher Indien und Pakistan, und dass die USA sie kritisiert, das kann ich verstehen.
Das, was Sie gesagt haben, so etwas habe ich gar nicht erlebt. Das hat man zum Teil auch mitgeteilt bekommen via Medien. Da hat irgendein Konferenzsekretär hat öffentlich ist er zusammengebrochen, angefangen zu brüllen, was auch nicht, nichts Schlechtes ist, weil nicht mehr weiter können. Andere haben Bau gerufen. Die Amerikaner sind unter Druck gebracht worden, ist applaudiert worden. Ist denn das ein Typ von Prozess, wo am Schluss ein Resultat bringt, der hebt oder läuft, jeder, der weg ist, so wird er daraus und sagt, die haben mich unter Druck gesetzt, ich kann nicht gut Nein sagen dort. Aber jetzt sage ich wieder Nein.
Nein, das geht nicht, weil das ist ja jetzt eine Vereinbarung und die Vereinbarung ist so festgehalten und man hätte dort müssen sagen, wenn man nicht einverstanden ist, und dann wäre sie eben nicht zustande gekommen. Nein, das kann man nicht. Es ist noch nicht Vereinbarung über die konkreten Ziele und Massnahmen, das ist es noch nicht, aber es war auch nie die Meinung gewesen. Aber das, was vereinbart worden ist, das gilt. Aber dass der ganze Meinungsbildungsprozess eigentlich zustande gekommen ist, vielleicht ähnlich wie in einer Gemeindeversammlung. Das hat meine alte politische These, dass eigentlich auch die Weltgemeinschaft nach den gleichen Prinzipien funktioniert wie eine kleine politische Gruppen, eben zum Beispiel eine Gemeindeversammlung. Das ist wahnsinnig eindrücklich gewesen, das mal. Es ist also eben so gewesen, dass die USA gesagt haben, nach mehreren Erklärungen von verschiedenen Ländergruppen, sie seien einverstanden, haben die USA gesagt, sie können nicht einverstanden. Es ist ein grosses Baukonzert, heftige Attacken. Und nachher stehen die USA nochmal auf und sagen, wenn die einen Konsens suchen, es ist gar nicht so, wie sie jetzt meinen, wir wollen einen Konsens suchen. Nachher ist plötzlich das ganze Gremium ist aufgestanden, klatscht, hat also die Erklärung, wo gar keine Abkehr war vom Nicht-Einverstanden-Sein, interpretiert als der Vorbehalt sei zurückgezogen worden. Und nachher hat plötzlich die amerikanische Delegation sich dieser Interpretation angeschlossen, indem sie auch aufgestanden ist und geklatscht hat. Also, das ist von einer Emotionalität gewesen, wie wir es im Kleinen sicher voneinander auch können, dass jemand die Meinung wechselt. Und dass das in dieser gigantischen Größe auch möglich ist, das hat mich sehr berührt und hat mir auch gezeigt, dass die Weltengemeinschaft halt doch einfach eine globale Familie ist.
Eben, aber in einer gigantischen Größe sind 11'000 Leute tätig, sind Delegierte insgesamt, können wir sagen, das ist eh schon eine ökologische Katastrophe, wenn die all dort an müssen reisen zum Fliegen. Wahrscheinlich gehen noch mehr Touristen dort hinter, das kann ich mir vorstellen. Das gehen noch viel mehr Touristen auf Bali hinter, da kommt es auf die 11'000 auch nicht drauf an. Diesbezüglich
muss man einfach sagen, also es braucht doch solche Kongresse, ob jetzt zum Thema Klima oder zu etwas anderem. Und wenn es nicht dort wäre, es muss ja nicht mehr in der Welt sein. Und wir haben also ausgerechnet, dass für eins Formel 1 Rennen mehr CO2 verschleudert wird als für das. Und in der Schweiz ist im Moment noch eine Bewegung, die will Formel 1 Rennen da einführen. Also jetzt kann man doch nicht so gegen die Bemühungen für eine Klimapolitik argumentieren. Aber abgesehen davon sind ja die Flüge alle kompensiert worden, CO2-mässig, oder? Muss man auch noch sehen.
Was immer das genau heisst, aber ist denn ein Gremium von 11'000 Leuten überhaupt in der Lage, miteinander zu debattieren? Oder ist das nicht auch starke Zeug, die man auf einem riesigen Jahrmarkt?
Es hat beides. Oder? Also zunächst einmal, es ist zum Teil ein Jahrmarkt. Und zwar sind ja nicht nur Delegierte dort, sondern es sind auch die NGOs da, also Greenpeace und da gibt es ganze Haufen. Und das hat mich jetzt zum Beispiel auch gestört. Oder? Die haben dann ihre ganzen Medien trächtige Symbolhandlungen. Und ich muss mir selber vorwerfen, dass ich mir im Moment auch dort noch mitgemacht habe. Irgendwann haben sie einen CO2-Ballon gehabt, den man dann zerstoßen hat als symbolischen Akt. Prompt ist natürlich das Bild, wie ich da einen CO2-Ballon zerstiche mit einem Hammer. Ist in allen Medien gekommen. Also wir leben halt in einer medialen Welt, die auch mit dem Bild arbeitet und was da die NGOs alles produziert haben. Auf eine Art stört es mich, weil symbolische Handlungen reichen ja nicht und retten das Klima ganz sicher nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die wirklichen Delegierten sind in verschiedenen Sälen gewesen, haben stundenlang hart gerungen um Interpretationen, um Worte, und das kann man medial halt fast nicht überbringen. Es sind ja auch geschlossene Veranstaltungen gewesen. Und insofern ist es einerseits Jahrmarkt, ja, auf der anderen Seite ist es aber auch eine sehr harte und anstrengende Arbeit, die in dem Fall dazu geführt hat, dass ein grosses Dokument hat können einstimmig verabschiedet werden.
Jetzt möchte ich doch wieder näher auf die politische Arbeit zurückkommen, nachdem wir den Ausflug gemacht haben, weil ich aber sehr spannend finde, zu wissen, wie geht es dort dazu und her. Jetzt sind Umweltminister von einem halt letztlich doch relativ kleinen Land. Was richtet sich dort aus? Will überhaupt irgendjemand etwas wissen von Ihnen? Oder sagen wir, die Schweiz da, das ist zu wenig wichtig.
Also das muss ich in zweierlei Hinsicht muss ich dem widersprechen. Erstens mal ist die Schweiz, hat eine Gruppe zusammen mit Mexiko, Korea und den anderen Ländern, die nicht in der Europäischen Union sind, aber in Europa sind, also die ganz kleinen Liechtensteine. Ja, gut. Also wir sind eine solche Gruppe und Korea, Mexiko ist sehr, sehr wichtig. Wir haben immer im Namen von dieser Gruppe können reden, also auch noch ganz am Schluss. Zweitens hat die Schweiz, gerade weil sie nicht in der Europäischen Union ist, eine Sonderstellung. Wir sind am Schluss, wo nur noch 15 Länder in der Finissage von den verschiedenen Dossiers waren, ist die Schweiz immer dabei gewesen. Also unsere Mitarbeiter.
Also dank dem Päckchen, das sie geschnürt hat.
Das, ja. Und einfach, weil wir auch eine gewisse Glaubwürdigkeit diesbezüglich in dieser Umwelt- und Klimapolitik haben, haben wir immer entscheidend mitgespielt. Dann kommt noch dazu, dass wir ein kleines Staat, natürlich sind wir ein kleines Land, aber verglichen mit Portugal, mit Dänemark, mit etwa fast 66% von sämtlichen Ländern von der Welt sind wir gleich gross. Also man muss nicht einfach sagen, wir sind ein kleines und die anderen sind gross. Wir gehören zum Hauptharst der kleinen Länder. Und wir sind dann erst noch eins, wo einen grossen CO2-Ausstoss hat pro Kopf.
Sehr bei den Sünden sind wir ziemlich weit vorne.
Ja.
Was hat denn die Schweiz, was haben Sie dort wieder erreichen, Moritz Neuenberger? Konkrete Ziele in dem Bali?
Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man alle Länder an Bord kann holen in dem Paket, wo man jetzt eigentlich nicht auf dem Kyoto-Protokoll aufgebaut hat, sondern direkt auf der Rio-Konvention, wo aber Verpflichtungen für nach der Kyoto-Periode soll bedeuten, also insbesondere USA, Brasilien, also all die China, all die Länder, die bei Kyoto nicht mitgemacht haben. Das ist, wie gesagt, standgekommen und Roadmap ist standgekommen. Dann haben wir noch versucht, mit anderen zusammen, die konkreten Ziele, das ist jetzt in einer Kompromissformel gekommen. Wir sind aber auch dort gewesen, um der weitere Weg schon vorskizziert. Der weitere Weg heisst ja dann, mit welchen Massnahmen kann man all die Ziele erreichen. Da ist von der Schweiz, ich habe damals die Idee in Nairobi vor ein bisschen mehr als einem Jahr zum ersten Mal lanciert, dass man nach dem Verursacherprinzip die Länder, also je nachdem, wie viel CO2 sie ausstoßen, einen Beitrag an Fonds leistet, wo dann die sogenannte Adaption, das heisst also die Schäden von der Klimaveränderung und die Protektion gegen die Schäden bezahlen. Und das ist eine Idee, die insbesondere jetzt in Bali sehr Fuß gefasst hat. Also viele Länder interessieren sich dafür und tun es auch unterstützen. Das heisst, wir sind auch schon am Arbeiten für nach Bali bis Kopenhagen.
Jetzt gibt es ja bei all den Ländern, die dann da mitmachen, praktisch alle von dieser Welt, gibt es eine Reihe von heiklen Punkten. Es gibt die USA, wo man weiss, dass es ein bisschen schwierig ist. Ich will jetzt von diesen vielen relativ armen Ländern reden, die sollten die Klimapolitik anfangen machen, die aber auch sagen, wir wollen wachsen und dann kommt zuerst mal solche klimaschädigende Stoffe raus. Denen muss man helfen. Technisch, finanziell, wie sollte das gehen?
Also das ist jetzt... Unser Vorschlag ist der, den ich vorher gesagt habe.
Da gibt es mal Geld.
Verursachergerechte Finanzierung, CO2-Ausstoß. Je nachdem soll man den Fonds. Es gibt schon so einen Fonds übrigens. Man muss allerdings einen zweiten machen, weil jetzt, aber das sind jetzt technische Sachen, weil jetzt nicht ins Detail gehen. Aus dem Fonds kann man nachher den Schutz der Schäden und auch der Folgen der Schäden kann man dann bezahlen. Dann geht es aber auch um den Technologietransfer, oder? Die Industrie. Länder haben zum Teil weiterentwickelte Technologien, die sollen transferiert werden. Das ist auch ein Punkt von diesen Erklärungen. Das soll tatsächlich vorantrieben werden. Das ist eine Möglichkeit. Dann muss man aber auch sehen, es geht vor allem auch um die sogenannten Schwellenländer, wo vorher arme Länder gewesen sind, aber jetzt unheimliche Dynamik haben.
China, Indien,
Pakistan auch. Und dort ist ja der Vorwurf, habe ich zwar auch schon gesagt, von den USA, wo sagen, also die sind jetzt stur gewesen, so geht das nicht. Und ich teile die Meinung. Und da könnte eben die Lösung von einer verursachergerechten Finanzierung darum die richtige sein, weil man dann nicht mehr die Diskussion führen müssen, wer ist jetzt eigentlich ein armes Land, wer ist ein Schwellenland und wer ist ein Industrieland, weil das ein objektives Kriterium wäre.
Jetzt gibt es ja in der Schweiz auch etwas, was sie machen. Also Kyoto-Ziel bis 2012 sind im Moment weit davon entfernt erreicht zu werden. Schaffen wir das eigentlich noch?
Also das Kyoto-Ziel bis 2012 können wir erreichen. Was wir nicht können erreichen können, ist unser eigenes CO2-Gesetz oder? Im Bereich Treibstoff, das heisst also individuellen Verkehr. Aber Kyoto-Ziel können wir mit der beschlossenen CO2-Abgabe und dem Klimarappen tatsächlich erreichen.
Und nachher muss es wesentlich mehr sein, 20% weniger CO2 als 30%, wenn die EU das auch würde machen. Wie bringt man das rein politisch durch? Sind die Massnahmen da?
Das ist, also wir werden, der Bundesrat hat ja die Vorlagen eigentlich schon beschlossen, nämlich die Aktionspläne erneuerbare Energien, Energieeffizienz, dann nachher wird es dann darum gehen, wie wird die bereits beschlossene CO2-Abgabe, muss das immer betonen, die haben wir ja jetzt, nach langem Lang, aber wir haben sie jetzt, kann man die mit einer Teilzweckbindung ausgeben, nämlich dass man einen Teil von diesen Einnahmen, dass man die braucht für Massnahmen, die eben den CO2-Ausstoss reduzieren. Das ist die Lösung, die wir vorschlagen, weil es macht eigentlich keinen Sinn, dass, wie das jetzt bis jetzt ist, CO2-Abgabe nur dazu verwendet wird, in Krankenkassenabrechnungen und im Arbeitsbereich an die Arbeitgeber zurückerstattet werden. Viele Leute realisieren das gar nicht und finden die CO2-Abgabe einfach als eine Tax.
Es gibt ein paar Franken.
Und darum ist es gescheiter, man setzt sie, damit man einen Doppeleffekt hat, für reduzierende Massnahmen, wie zum Beispiel Gebäudesanierungen ein.
Aber das ist etwas, bis es nur schon so weit ist, ist ja eine wahnsinnige politische Bürgerei gewesen. Immer Feindschaften will man nicht, nicht kompliziert, man will dort noch probieren, anders. Jetzt muss man viel mehr machen. Das wird ja politisch unendlich schwierig, oder?
Ja, natürlich ist es schwierig. Wir haben jetzt ein neues Parlament und ich muss sagen, es haben ja fast alle Fraktionen oder Parteien in ihrem Wahlkampf Klimapolitik zum Gegenstand gehabt und haben da grosse Versprechungen gemacht. Ich kenne das neue Parlament noch nicht sehr genau, aber ich könnte mir also vorstellen, dass wir da schon Mehrheiten finden.
Man kann sich auch etwas anderes vorstellen, Moritz Neuenberger, dass nämlich die SVP, die jetzt die Opposition machen will, findet, die Klimapolitik ist das absolut ideale Objekt, um die Oppositionspolitik durchzuziehen. Viele Leute wollen nicht mehr zahlen für Benzin und für andere Sachen sowieso nicht. Das hat immer bei der anderen bürgerlichen Partei ein paar gefunden. Ja, es ist nicht wirklich nötig, oder? Dann kann man sagen, es sind wieder internationale Verträge, die man dann abschliessen muss. Das wollen wir auch nicht. Dann ist noch der Umweltminister Leuenberger, den man kann auf den Schiessen von rechts her. Also es ist absolut ideal, um genau von rechts her auf die Klimapolitik loszugehen und dort zu bürgen und zu tun, zu machen, wie es nur geht. Wird es nicht noch viel schwieriger, als es war, jetzt nach dem 12.12.?
Ich glaube das nicht, weil die SVP hat ja vorher die genau gleiche Politik gemacht und ich möchte mich auch
ein bisschen dagegen,
ja vielleicht im Tonfall härter, aber also am Schluss entscheidet das Parlament in einzelnen wenigen Fragen, ist vielleicht auch ein Referendum möglich und ich möchte mich aber auch dagegen verwahren, dass man die Klimapolitik nur als eine Politik von Gebühren und von Zahlen anschaut. Das ist
man kann es so darstellen.
Ja, aber das ist bei der CO2-Abgabe, die jetzt beschlossen ist, muss ich sagen, die ist also unter Dach, die ist beschlossen worden, aber es geht auch um Bonus-Malus-System beispielsweise, oder? Schmutzige Auto mehr Motorfahrzeugsteuern zahlen als nicht schmutzige. Und das sind alles, das ist also innerhalb Verschiebung oder eben Gebäudesanierung. Das ist nicht einfach zahlen, sondern das sind sehr viele Massnahmen, wo die Leute darauf warten. Oder im Gerätebereich, dass nur die besten Geräte noch zugelassen sind. Also da finden wir ohne weiteres dafür Mehrheiten.
ob das so nicht weitergeht, bin ich nicht so sicher. Ich habe vor einer Woche, glaube ich, einen Artikel gelesen in einer grösseren Zürcher Zeitung mit der Klimaerwärmung Leben lernen. Hat dort einen übertitelt und geschrieben, es sei vielleicht nicht so nötig, wir können es auch anders machen. Also, da gibt's auch...
Also, jetzt muss ich einfach sagen, Politik besteht ja darin, dass man auf etwas hin schafft und kämpft. Und ich weiss, denke auch, dass man es nicht von einem Tag auf den anderen bekommt. Was meinen Sie, was das bei mir für Zeit gebraucht hat, bis wir damals die LSV hatte, was das gebraucht hat, bis ich 0,5 Promille im Strassenverkehr... 7 Jahre! Nur die 0,5 Promille haben 7 Jahre gebraucht. Ja, Politik ist oft mühsam, aber man hat ein Ziel, man will es erreichen, man glaubt daran, dass man es kann erreichen. Ich meine, ich kann doch nicht in dieser defetistischen Art tragen und sagen, das ist so mühsam, das will ich gar nicht. Nein, es haben doch, und es sind so viele Versprechungen gemacht worden in dem Wahlkampf. Also, ich selber habe im Moment überhaupt keinen Anlass, jetzt da resignativ und pessimistisch dran zu gehen.
Also Umweltpolitik wird nach dem letzten Mittwoch nicht schwieriger?
Nach dem letzten Mittwoch?
Wo also, die Bundesräte gewählt respektive abgewählt worden sind.
Ja, jetzt ist die Regierung ist jetzt personell leicht anders zusammengesetzt. Was es dort genau bedeutet, das kann ich so auch nicht sagen. Man muss sich da auf neue Situationen immer wieder einstellen. Das habe ich auch vor 4 Jahren gemacht. Und wir haben auch in diesen 4 Jahren mit der jetzigen Besetzung, immerhin, die CO2-Abgabe, so umstritten sie mag sein, das hat die bisherige Regierung hat die so vorgeschlagen. Und mit ständiger Diskussion und Auseinandersetzung mit der Sache ist es doch möglich, eine gute Klimapolitik zu machen.
Also irgendwann dann doch ein bisschen Optimist.
Ja, ich sage, für mich ist eben ein Optimist einfach einer, wo sagt, ja, es kommt sowieso alles gut. Das bin ich nicht. Aber ich sage, ich will mich dafür einsetzen und ich sehe eine Möglichkeit, dass man Erfolg haben wird. Politik heisst natürlich immer auch Hoffnung und für die Hoffnung schaffen. Und so ein Schaffen lohnt sich dann auch.
Ja, dann wenn man hoffen, dass es gut rauskommt. Moritz Leuberger, besten Dank für das Gespräch.
Genau.